Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge des Road to D&D Podcasts. Wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, wir sollten es aber definitiv häufiger machen und zwar einfach mal Danke sagen. Und das möchte ich heute mal wieder tun, denn es ist mal wieder Zeit. Ihr, also ehrlicherweise können wir dafür ziemlich wenig, aber ihr habt einen neuen Milestone geknackt und wir kommunizieren ja relativ selten Zahlen, das hat jetzt gar keinen speziellen Grund, wir machen es nur einfach nicht häufig. Aber tatsächlich habt ihr es geschafft, dass wir in den letzten 30 Tagen über 10.000 Mal gehört wurden. Das ist wirklich eine Zahl, die wir uns niemals zu träumen gewagt hätten, als wir dieses kleine Podcast-Projekt hier angefangen haben. Wir haben uns auch ehrlicherweise niemals zu träumen gehofft, dass wir diesen Podcast hier so dermaßen lange durchziehen und auch immer noch Spaß daran haben. Nichtsdestotrotz, aber funktioniert es halt irgendwie. Wir haben nach wie vor Bock, ihr habt nach wie vor Bock und ihr seid eine stetig wachsende Gemeinschaft. Das freut uns natürlich immens und wir hoffen natürlich, dass das immer weiter wächst. Und da natürlich auch nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt in den letzten Wochen und Monaten hinzugekommen seid, es klingt immer wieder doof, wenn Podcaster darum bitten. Allerdings, wie viele andere es auch schon immer sagen, müssen wir auch sagen, es hilft uns immens, wenn ihr Daumen da lasst, Sterne da lasst und uns persönlich freut es einfach wahnsinnig, wenn ihr die Folgen kommentiert, sei es jetzt auf Instagram, da kann man so ein bisschen besser in Dialog treten, aber gerade auch, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify hört, gibt es hier eine kleine Kommentarfunktion unter der Folge und leider Gottes können wir da schlecht mit euch in Dialog treten, aber wenn ihr Kommentare zu den Folgen habt, Bitten, Wünsche, Fragen natürlich auch, dann lasst uns doch einen Kommentar da, das freut uns auch immer sehr und wir haben auch eine Menge Spaß, immer in den Folgen darauf einzugehen oder gegebenenfalls sie dann an anderer Stelle zu beantworten. Dementsprechend vielen, vielen Dank nochmal und damit dann auch ab in diese Folge. Viel Spaß!
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D und wir haben jemand, der endlich wieder da ist. Er hat 2 Wochen kein Wort geredet. Das ist Lars.
4 Wochen sogar.
4 Wochen?
Ja, also ich habe ja quasi eine Folge aussetzen müssen, weil du mich rausgeworfen hast. Alle 2 Wochen veröffentlichen wir eine Folge, also 4 Wochen.
Ja, stimmt. Guter Punkt. Ja, was viele nicht wissen, Lars hat auch in einem Kloster abseits von Hamburg gelebt in der Zeit und hat wirklich kein Wort gesprochen.
Meine einzige soziale Interaktion ist halt dieser Podcast.
Ja, wie lief's mit der Selbstkastei? Also
ganz gut oder? Ganz gut eigentlich. Also die meisten, mein halber Rücken ist jetzt langsam verheilt. Der Rest blutet halt wie Sau und Eiter ist halt auch einfach derbe eklig, ne?
Er ist eklig, ja. Ich stelle mich gerade so ein bisschen als dieser Mönch von was ist das, Sakrileg?
Illuminati. Sakrileg, Dan Brown, ja, ist das.
Alles Ahnung. Das Gleiche.
Aber ehrlicherweise ist das, glaube ich, auch der einzige Grund, warum, glaube ich, 90% der Menschen wissen, was Kasteien ist.
Ja, es könnte sein. Ja, guter Punkt.
Also, weil das ist auch definitiv das erste Bild, was bei mir getriggert, wenn ich dieses Wort höre.
Ja, aber zum Glück hast du es jetzt doch hier reingeschafft. Und heute mit einem absolut fantastischen Thema, mein liebstes D&D-Setting, Spelljammer.
Ich finde es immer noch abgefahren, dass du da so hypey drauf bist, weil, um ehrlich zu sein, in meiner Wahrnehmung ist das schon immer da gewesen, klar. Also ich wusste, dass man noch D&D im Weltall spielen kann. Aber ich kannte, also das ist so vollkommen unterm Radar gewesen für mich. Und dann hast du dir die Bücher gekauft. Haben wir dir die geschenkt? Hat dir irgendwer anders die geschenkt? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich habe die tatsächlich geschenkt bekommen. Ich bin trotzdem immer noch wahnsinnig begeistert von dem Setting allein. Es hätte auch komplett scheiße sein können, die Bücher. Sind sie zum Glück nicht. Aber ich weiß, dass auch die wieder viel Kritik einstecken. Wie so oft, 5. Edition, viel zu wenig, bla bla bla. Ja, aber das Setting an für sich ist einfach fantastisch. Ich meine, hallo, du spielst D&D in Space.
Ja, das ist schon fancy.
Giant Space Hamsters. Mehr muss man doch eigentlich nicht sagen. Also.
Ja. Nee, es gibt auch eine ganze Menge Leute, die das noch richtig krass feiern. Also, Spelljammer ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Fragt mich jetzt wieder nicht, wann die erste D&D-Version war.
Das weiß ich sogar 1989.
Ist das dann 3.0?
Ich hätte gesagt 2, aber auch da gefälliges Halbwissen. Aber ja, es ist nicht so alt wie andere Settings, aber schon, ja, deutlich jünger als Dragonlance, glaube ich.
Auf jeden Fall lang genug, als dass auch hartgesottene D&D-Fans und Nerds krasse Spelljammer-Fans sein können. und D&D in Space spielen möchten. Und man muss, also ich, jetzt natürlich, als ich dann mich auch im Vorfeld damit beschäftigt habe, muss man schon sagen, zum einen cooles Setting, zum anderen auch so eine cooler, ich will es jetzt nicht, Humor ist dafür das falsche Wort vielleicht, aber so ein, man nimmt sich auf jeden Fall nicht zu ernst innerhalb dieses Settings, was ich sehr sympathisch finde. Aber bevor wir vielleicht schon reingehen, eine Sache zur Struktur, denn ihr werdet, also wir werden es auch euch nochmal auf unserem Instagram-Kanal teilen, aber was halt bei Spelljammer ultra geil ist, muss ich gestehen, ist, dass man diese Spelljammer-Bücher, wie der Name schon vermuten lässt jetzt, halt in mehrere Bücher aufgeteilt hat. Also es gibt eine Spelljammer-Collection sozusagen, das sind drei Bücher. Und auch da googelt mal gerne nach den alternativen Artworks. Das sieht einfach fantastisch aus wieder. Das ist einfach richtig, richtig geil. Und ich finde es einfach ganz cool, dass man das halt direkt in so einem Package aufgearbeitet hat und nicht, wie man es beispielsweise bei Eberron gemacht hat, dass man halt so unterschiedliche Bücher oder einfach so ein riesiges Buch oder halt, ne, diesbezüglich einfach gebaut hat. Kann man wahrscheinlich als Wizards of the Coast ein bisschen mehr Kohle mitmachen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch wirklich nice.
Ja, unbedingt. Weil ich finde auch dadurch, dass du es nochmal unterteilt hast, wie ähnlich wie bei Dragonlance, weil hier ist es so ein bisschen anders. Bei Dragonlance ist alles in einem Buch, hier sind es drei Bücher. Ich meine, du kriegst bei dem ganzen Ding auch noch einen Spielleiter-Schirm mit geliefert, finde ich auch immer ganz nice to have. Und das Gute hierbei ist, das, was ich ja bei Dragonlance so ein bisschen kritisiert habe, übrigens, Dragonlance ist doch älter, habe ich gerade festgestellt, 84. Und das Gute hierbei ist, du kriegst ein richtiges Setting hier hingeklatscht. Also du hast nicht irgendwie direkt gesagt, okay, du hast nur 10 Seiten für das Setting, sondern du hast zumindest, wie viel sind es insgesamt? Zumindest 70 Seiten allein das Setting. Dann hast du noch mal ein eigenes Monster-Manual und dann noch ein Abenteuer dabei. In der Summe ist das von der Seitenanzahl genau das Gleiche, aber hier ist es ein bisschen besser unterteilt, meiner Meinung nach.
Und wie ihr jetzt schon wahrscheinlich erahnt, müssen wir dadurch, dass es wirklich einfach viel, viel Stuff ist, auch unseren gewohnten Rhythmus etwas verlassen und nicht eine Folge für einen Inhalt jetzt quasi mitnehmen, sondern wir sehen uns dann doch leider gezwungen, diese beiden den Spelljammer-Anteil auf zwei Folgen zu strecken, denn wir hatten schon beim Dragonlance-Thema ja den Case, dass wir euch einiges mitteilen wollten. Und ich glaube, die Folge war 1,5 Stunden oder sowas, was dann doch gegenüber unserer normalen 1-Stunden-Folgen-Rhythmik dann doch ein ziemlicher Ausbrecher war. Und dann wollen wir euch das doch ein bisschen besser und kondensierter aufbereiten. Entsprechend werden wir heute in der Folge uns auf das Setting an sich und das Drumherum so ein bisschen fokussieren. Und euch dann in der nächsten Folge das entsprechende Abenteuer vorstellen. Was für euch da draußen ganz cool ist, die ihr euch nicht spoilern lassen möchtet. Tatsächlich haben wir immer mal wieder Zuschriften bekommen auf Instagram von Leuten, die wirklich nicht mal den Spieleranteil unserer Abenteuerfolgen hören möchten, weil sie sich nicht spoilern lassen möchten. Hier könnt ihr dann heute, zumindest muss ich sagen, nach meinem besten Wissen und Gewissen und wie wir die Folge so geplant haben, sehr gerne reinhören. Ihr werdet nicht gespoilert werden. Wir erklären das Setting. Aber auch innerhalb dieses Settings gibt es natürlich wieder neue Völker, die ihr spielen könnt, Backgrounds, die für dieses Setting existieren und einen signifikanten Anteil und zwar natürlich Spaceships, was eine super coole Sache ist und was natürlich auch einen riesig großen und sehr, sehr coolen Anteil dieses ganzen Settings ausmacht.
Ja, und neben Spaceships natürlich das Wichtigste, es gibt einfach hier noch Sachen, du hast gerade eben schon angesprochen, die das Setting einfach besonders machen. Die Völker sind meiner Meinung nach diesmal wirklich endlich mal was, wo du sagst, okay, das ist was ganz Neues. Also abseits vielleicht von einem Volk, was schon teilweise ein bisschen zu nah an einem Eberron-Volk ist, aber kommen wir gleich zu. Aber ich finde, hier hast du zumindest so ein bisschen mehr einen Touch, das okay, wo du sagst, okay, das passt jetzt gerade einfach viel besser zum Setting als bei den anderen Völkern, die dann irgendwie dazugekommen sind, weil, sind wir ehrlich, oftmals war es einfach nur ein Abklatsch, wo du gesagt hast, okay, statt dem Halborg spiele ich jetzt den Ork, was cool ist, will ich jetzt nicht drüber meckern, aber nochmal komplett neue Völker zu bekommen, die was ganz anderes ins D&D-Universum bringen, ist dann doch immer nice to have.
Das auf der einen Seite wirklich, und ich finde auch diese Völker, die da drin vorkommen, einfach optisch auch wieder sehr, also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen witzig oder humorvoll, aber halt sehr, man nimmt sich nicht zu ernst bei der Erstellung. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar ziemlich witzige Eigenarten. Aber da kommen wir dann im späteren Verlauf der Folge noch mal zu. Bevor wir vielleicht dann auch in die konkreten verschiedenen, ich sag mal, Charaktererstellung-Eigenschaften springen, sollten wir vielleicht noch mal so ein bisschen, Ebenen der Existenz Grundkurs machen. Wir hatten euch ja, glaube ich, schon mal vor ungefähr gefühlt 50 Folgen oder so, mal eine, zwei oder drei Folgen war es, glaube ich, auf die wir die unterteilt hatten, wo wir euch ein bisschen was über die verschiedenen Ebenen erzählt haben, die verschiedenen Welten und so weiter und so fort. Wer sich dafür interessiert, gerne noch mal die Folge von damals da reinhören. Da geht es halt sehr viel um, okay, auf welchen Ebenen der Existenz kann man im D&D-Universum existieren, wie funktioniert das auch mit den verschiedenen Ebenen, wo Götter wohnen, wie funktioniert das entsprechend auch mit den verschiedenen Ebenen und der Verbindung zu ihrer, ich sag mal, wie nennt man das nochmal? Good, Lawful, Good und so die ganzen Geschichten, wie ist der Begriff dafür?
Gesinnungen,
das ist der Begriff, der mir gefehlt hat, genau. Dass halt so verschiedene Welten für die verschiedenen Gesinnungen stehen und so weiter und so fort. Gibt's eine ganze Menge Stuff. Das wollen wir jetzt in dem Detail gerade nicht nochmal aufarbeiten, aber wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, gibt es auch für D&D oder innerhalb von D&D eine ganz konkrete Vorstellung, was der in Anführungszeichen Weltall bedeutet oder was das Weltall bedeutet und wie Space im D&D-Sinne definiert ist.
Und wenn wir darüber reden, ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal die Astral Sea, ja, vielleicht zu erklären, weil das verbindet im Endeffekt die komplette astral-planare Ebene. Das heißt, man hat im Endeffekt so eine Art Space zwischen den einzelnen Spaces. Habe ich das gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Aber das erklärt es halt wirklich genauso. Weil, um von verschiedenen Wildspace-Systemen oder Realm-Space-Systemen hin und her zu reisen, dann muss man durch den Astral Sea reisen. Der Astral Sea kann man sich halt wirklich wie so eine Art Fluss vorstellen, ist aber natürlich schon was anderes. Denn man reist quasi durch diesen Astral Sea mit den einzelnen Schiffen, die wir später noch erklären. Ganz wichtig, theoretisch könnte man auch ohne diese Schiffe da durchreisen, mit der eigenen Gedankenkraft, denn sollte man in diesem Astral Sea landen, das kann man sich so vorstellen, angenommen, man verlässt sein Wildspace-System, was dann auch nochmal eine eigene Galaxie ist, man verlässt dieses, dann kommt man nach und nach in die Astral Sea und um einen herum bildet sich dann sowas wie eine Luftblase. Diese Luftblase hält aber bei gewissen Kreaturen dann wirklich nur eine Minute und nach der Minute ist dann Schluss mit lustig, weil man kann nicht mehr atmen. Das ist bei einem Schiff dann nochmal anders, das hält dann deutlich länger. Dementsprechend reisen die meisten mit Schiffen durch diese Astral Sea. Und wie es so ist, die Schiffe müssen natürlich irgendwie gesteuert werden und die steuert man tatsächlich mit einem Helm. Und hier kam die Verwirrung zumindest beim ersten Lesen zustande. Wir haben beide gesagt, so Moment mal, mit was für einem Helm denn? Bis wir festgestellt haben, wir sind einfach verdammt schlecht in Englisch.
Genau, weil Helm einfach auf Englisch Steuerrad bedeutet. Ja. Und wir uns das natürlich wieder mal alles auf Englisch reingezogen haben. Genau, aber so könnt ihr euch das ziemlich vorstellen. Es gibt man steuert diese Spaceships, wie gesagt, gehen wir gleich noch drauf ein, indem man auf einem, ja, nennen wir es mal, Thron sitzt, der gleichzeitig das Steuerrad ist, eines solchen Schiffs. Das ist wirklich wie so ein sehr spektakulär aussehender Stuhl. Man verbindet sich, oder ein Magiewirker kann sich dann mit diesem Stuhl verbinden und durch diese Astral Sea schippern. Und wie gesagt, das wirkt jetzt erstmal so ein bisschen also ich habe so ein bisschen Rick and Morty-Flashbacks bekommen. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding bei dir
ist. Ja, so ein bisschen. Ich meine, es gibt ja auch Rick and Morty, die Bücher, deswegen passt es ja
ganz. Das ist richtig, die haben wir übrigens vor kurzem, habe ich die gespielt. Die sind gar nicht so.
Ach, wirklich?
Die sind tatsächlich ziemlich witzig.
Es gibt auch Rick and Morty, D&D Comics, kann ich auch sehr empfehlen. Drei Volumes gibt es mittlerweile.
Ach, drei sogar? Oh. Mhm. Da muss ich mir mal wieder Quatsch kaufen. ich bin mir sehr sicher, dass das noch ein bisschen dauern wird, aber es könnte sein, dass bei den Kollegen von Exen und Keller demnächst ein, zwei Rick and Morty Folgen kommen. Es ist ja wirklich halt so eine metaphysische Nummer jetzt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man Also diese Wildspace-Systeme sind in sich halt schon kleine Mini-Universen und dann durch dieses astrale Meer schippert man dann zum nächsten Universum. Ne? Das ist ein bisschen für die Vorstellung jetzt ein bisschen herausfordernd, aber das ist das Prozedere. Und diese Schiffe gibt natürlich unterschiedlichste Arten, aber die sind optisch sehr an Schiffen orientiert, die auf dem Meer fahren, also auf unserem richtigen Meer und weniger und sind stilistisch jetzt weniger das ist die Spaceship Rocket, so in dem Sinne, ne? Aber ja, man fährt dann halt, oder ein Magiewirker kann sich dann mit diesem Stuhl auf dem Schiff attunen. Das ist ein ganz normales, also regeltechnisch ist das wirklich ein ganz normales magisches Item, was dann auf diesem Schiff befestigt ist. Und mit diesem Attunement kann der dann halt das Schiff steuern. Eine Sache, die oder wo es sich Wizards ein bisschen einfach gemacht hat, aber das finde ich durchaus legitim an dieser Stelle, ist, dass die Entfernung zwischen den Wild Spaces ein bisschen dem Spielleiter überlassen ist. Der Magiewirker steuert das Schiff und den über diesen Stuhl mit seiner Intelligenz und mit seiner geistigen Kraft und diese ermöglicht ihm dann halt entsprechend mit diesem Schiff zu reisen. Und genau, dann kann man quasi innerhalb dieser Wildspace-Systeme, also innerhalb dieser kleinen, in Anführungszeichen, Universen, gibt es dann auch tatsächlich Karten, die kriegt ihr dann auch innerhalb des Regelwerks mitgeliefert. Da wird es dann mit diesen Entfernungen wieder ein bisschen planbarer, aber wie lange ihr dann in der Astral Sea unterwegs seid, das ist so ein bisschen eurem Spielleiter überlassen und der aktuellen Situation. Lustigerweise muss euch aber dabei nicht unbedingt langweilig werden als Spieler und auch als Charakter, denn eine der primären Tätigkeiten, die man in der Astral Sea macht, ist, ganz klar, man ist ja auf einem astralen Meer, ist Fischen. und auch dafür gibt es natürlich Regeln, die sind relativ easy erklärt. Man kann tatsächlich einfach so seine astrale Angel auswerfen und hat dann die Möglichkeit, verschiedene Fische zu fangen, die entweder als Nahrung dienen oder einen vielleicht auch angreifen. Wer weiß das schon. Der Klassiker, mal wieder falsch gefischt. Aber ja, das ist recht wichtig. Vielleicht noch einen Hinweis dazu. In dieser Astral Sea gibt es natürlich noch mehr als in Anführungszeichen nur diese Wild Spaces, also wo dann diese entsprechenden Welten zu finden sind, zu denen ihr reisen möchtet, sondern da gibt es auch vor allem Domänen. Also tatsächlich haben sich einige Götter in diesem astralen Meer niedergelassen und dort ihre Domänen definiert. Falls ihr euch immer gefragt habt, wo die eigentlich so abhängen, da die ja tatsächlich auch in zumindest größtenteils in physischer Form existieren, das ist ein Ort, wo sie sehr lauschig unter sich bleiben können, sagen wir mal so.
Meistens zumindest, ja. Vielleicht noch ganz wichtig zu diesen Spelljamming-Helms. Das Wichtige ist, erstens natürlich, man steuert dann mit den Gedanken das Schiff, aber es muss halt auch immer jemand dieses Schiff steuern, sonst wird es schwierig und das driftet einfach ab. Aber was ich ganz spannend finde, erstens kann man dieses Attunement einfach weitergeben an irgendeinen anderen Spellcaster. Das heißt, nur eine Person müsste sich theoretisch direkt damit attunen, dann dauert es eine Zeit lang. Dann könnte der sagen, okay, ich gebe das jetzt vom Zauberer an den Magier weiter. Aber was ich noch viel spannender finde, denn theoretisch könnte man sogar noch einen weiteren Spelljamming-Helm auf sein Schiff packen. Und wenn man dann auf ein anderes Schiff trifft, dann könnte man sagen, hey, mit dem zweiten Helm möchte ich denn jetzt bitte das andere Schiff übernehmen, denn das ist theoretisch möglich. Und dann müssen beide Spelljamming-Helm-Träger, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise die Leute, die da drauf sitzen, die beiden Kapitäne, müssen gegenseitig einen Constitution-Saving-Throw machen. Derjenige, der den verliert dann jeweils, der kriegt nicht nur ein D4 Runden Erschöpfung, sondern der verliert auch das Attunement an das Schiff. Das heißt, man kann theoretisch auch andere Schiffe direkt übernehmen. Das macht es natürlich dann auch ganz spannend, wenn wir über so Sachen wie, man möchte jetzt im Space gegen andere Schiffe kämpfen oder andere Schiffe kapern.
Auf jeden Fall. Und damit quasi nicht, also damit dann einfach nicht der attackierende Spelljammer immer diesen Check wieder forcieren kann, bekommt der verlierende Spelljammer Erschöpfung, 1d4 Erschöpfung. Und er kann auch erst wieder versuchen, dieses Schiff zu übernehmen mit seinem Spelljammer und mit seinem Spelljamming-Helm, wenn er keine Erschöpfung mehr hat. Und die er quasi auskuriert hat. Also generell muss man sagen, man kann D&D und Wizards of the Coast wirklich nicht vorwerfen, sich nicht in Kleinigkeiten zu verlieren. Aber diese ganzen Regelwerke rund um diesen also um das Reisen auf dieser Astral Sea, die wirken sehr gut durchdacht, ohne jetzt aber zu überkomplex zu wirken. Also dass auch zum Beispiel dieser Spelljamming Helm einfach als in Anführungszeichen normales magisches Item gewertet wird und entsprechend auch diese Attunement-Mechanik und so weiter und so fort einfach damit verknüpft wird, finde ich sehr, sehr clever gemacht.
Total, total. Und ich meine, dann, wenn wir jetzt gerade über den Spelljamming-Helm gesprochen haben, ich meine, das ist dann neben Luft tatsächlich so, das sind die beiden wichtigsten Dinge eigentlich, zumindest in der Astral Sea. Und da schmeiße ich einfach jetzt direkt mal die beiden Zauber hinterher, die hier noch zusätzlich in dem Buch drin sind. Das ist nämlich unter anderem der Zauber Air Bubble, ist ein Level 2 Zauber, macht genau das, was ihr euch vorstellt. Ihr habt für 24 Stunden eine Air Bubble um euch rum. Gleichzeitig der zweite Zauber, der hier drin ist, ist Create a Spelljamming Helm. Weil das Problem ist, was ich gerade gesagt habe, man kann zwar einen zweiten Spelljamming-Helm natürlich auf das eigene Schiff packen, aber die sind nicht so ganz günstig. Denn erstens, man muss nicht nur 5000 Goldmünzen für diesen Spell in Form von einer Crystal Rod aufbringen, sondern es ist auch ein Level 5 Zauber. Das heißt, nicht unbedingt zum Start der Kampagne, wenn ihr irgendwie auf Level 1 startet, dann werdet ihr selbst keine Spelljamming-Helms erstellen können. Ihr müsstet euch irgendjemand dafür suchen und ihm wahrscheinlich dann auch noch 5000 Goldmünzen dahinlegen, damit sie das für euch kreieren. Das heißt, normalerweise sollte die Situation, die ich gerade eben beschrieben habe, zumindest nicht auf niedrigeren Leveln passieren. Aber trotzdem dann zu sagen, hey, das könnte irgendwann passieren, das macht natürlich auch die Kämpfe, über die wir gleich auch noch ein bisschen sprechen werden, ein bisschen spannender und die entwickeln sich natürlich auch nach und nach ein bisschen anders, je nachdem, auf welchem Level man dann ist.
Und im Allgemeinen, also ihr könnt halt davon ausgehen, dass wenn ihr einen solchen Spelljamming-Helm kaufen wollt, ihr einfach auch von den Leuten abgerippt werdet, die den anbieten, weil die halt genau wissen, was wofür der gut ist. Ne? Das muss man auch sehen. Mhm. Lustigerweise gibt es dafür auch noch mal einen Halbsatz in den Regeln, wie die Spieler abgerippt werden, wenn sie einen kaufen wollen. Also es ist nicht die Schuld des Spielleiters, sondern die der Regelschreiber. Nun gut. Aber wir haben jetzt ja schon viel drüber geredet um Schiffe. Schiffe ist natürlich, wie schon gesagt, so ein bisschen das zentrale Reisemittel innerhalb der Astral Sea. Und wir haben ja in diversen Folgen jetzt schon immer mal wieder über irgendwelche sonderlichen Fortbewegungsmittel gesprochen. Sei es jetzt, als wir in jetzt fällt mir gerade der Name von der Abenteuersammlung rund um Schiffe nicht ein.
Du meinst,
das, was du mal erfolgreich mit uns geleitet hast, genau.
Ghosts of Saltmarsh.
Genau. Da wird ja tatsächlich einiges beschrieben rund um, ich sag mal, normale Schiffe. Und da glaube ich auch, da ist Schiffskampf auch ein Thema, ne? Wenn ich das
ja, richtig genau.
Ja. Dann haben wir das leidige Thema von Descent into Avernus mit diesen Hellfire Machines, wo wir uns schon unseren Senf zugegeben haben in der entsprechenden Folge, wo wir sehr enttäuscht waren darüber, wie das in dem Abenteuer aufgegriffen wurde oder halt eben nicht aufgegriffen wurde. Wir hatten bei Dragonlance das Thema, dass wir gegebenenfalls eigentlich Drachenreiter sein wollen, uns nur so halb dürfen. Ergo, wie gesagt, eigentlich ist so Vehikel in Wizards of the Coasts Regelwerken haben jetzt so ein bisschen leidige Historie. Wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, dass was diese Schiffe angeht für Spelljammer, bin ich eigentlich happy. Denn auch hier ist genauso, was ich eben auch schon angesprochen habe, es ist sehr simpel gehalten, aber so, dass ich jetzt auch keine offenen Fragen habe.
Nee, das stimmt. Also man kann wirklich sagen, okay, du hast immer pro Schiff eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Du hast als der Träger bzw. der Sitzende des Spells.
Das ist mir Helm. Dieses Helm-Ding.
Ich krieg das nicht mehr raus mit dem Helm, ne? Das, ja, gut, schwierig. Vielleicht gibt's auch irgendeinen verrückten Typ, der den Stuhl auf dem Kopf trägt.
So.
Wer weiß. So. Auf jeden Fall derjenige, der das Schiff steuert, sieht natürlich gewisse Objekte innerhalb der Astral Sea ein bisschen früher als andere. Der kann die auch spüren. Es wird hier auch so ein bisschen beschrieben, dass wenn du ein erfahrener Kapitän bist, dann kannst du zum Beispiel auch Objekte, die auf dich zufliegen, als Asteroiden oder andere Schiffe erkennen und sagen, okay, die fühlen sich ein bisschen anders an für dich. Gleichzeitig läuft es aber so, normalerweise ist die Geschwindigkeit von so einem, von beim Spelljamming, so nennt sich das Ganze nämlich dann auch, wenn man reist, immer festgelegt. Aber sollten gewisse Objekte in den Weg des eigenen Schiffes kommen, dann bremst das Schiff automatisch ab. Und man sieht dann quasi als Kapitän auch, okay, was ist das denn da, was da kommt, was das Schiff abgebremst hat. Warum das Ganze so funktioniert, beziehungsweise warum man denn überhaupt auf den Schiffen reisen kann, habe ich eben schon erklärt, nämlich durch Air Envelopes. Das heißt, es um das Schiff herum befindet sich wirklich Luft, die dann geatmet werden kann. Und das funktioniert dann auch wieder so, dass je nachdem die Qualität der Luft ein bisschen anders ist. Also man kann sich das so vorstellen, um das eigene Schiff ist so eine Art Gravitationskraft, wodurch auch die Luft dann um das Schiff drumherum zirkelt. Aber sollte das Schiff dann auf ein anderes Objekt, wie zum Beispiel ein anderes Schiff, treffen, dann kann es passieren, dass sich diese Luft vermischt. Und da hängt das dann davon ab, okay, wie groß ist denn jetzt das andere Schiff? Dann ist es meistens so, dass das größere Schiff, wenn keine andere besondere Regel in Kraft tritt, die Luft quasi auf das kleinere Schiff überspeist. Und das ist deswegen wichtig, weil es gibt verschiedene Luftqualitäten. Es gibt nämlich frische Luft, dann Foul Air hier genannt und Deadly Air. Und bei Deadly, also frische Luft sollte klar sein, aber bei Deadly Air ist so, diese Luft ist wirklich nicht mehr atembar. Atembar, auch schön. Und wenn das dann der Fall ist, dass ein größeres Schiff, wo zum Beispiel irgendwelche Untoten drauf sind oder irgendwelche Kreaturen, die wirklich gar nicht atmen müssen, auf ein anderes Schiff treffen und die Deadly Air wird übertragen, dann haben diejenigen Personen auf dem kleineren Schiff natürlich ein großes Problem. Und das macht es ja natürlich wieder ein bisschen spannend, wie setzt man gewisse Schiffe gegen andere Schiffe ein.
Genau, also das, und das finde ich halt alles so sehr einfach, aber sehr clever gemacht. Wir haben halt, auf das Schiffrepertoire gehen wir gleich nicht mehr in absoluter Tiefe ein, weil da gibt es tatsächlich diverse Schiffe oder Schiffsformen oder Schiffstypen, wie man auch immer es ausdrücken möchte, die jetzt hier im Regelwerk beschrieben werden. Aber generell kann man so verallgemeinert sagen, du hast es eben schon angesprochen, jedes Schiff hat eine Geschwindigkeit, jedes Schiff hat auch gewisse Hitpoints und jedes Schiff hat auch eine Crew. Und diese Crew ist auch gar nicht mal nur komplett trivial, also gewisse Crew-Kapazität, denn jedes Schiff hat auch eine Auswahl an Waffen dabei, die eine Crew benötigt, um sie zu bedienen. Und diese Crew oder diese Waffen sind natürlich, wie ihr es schon vermutet, für Schiffskämpfe verantwortlich oder tatsächlich auch, falls man innerhalb der Astral Sea auf irgendwelche Monster trifft, die darum hängen und diese bekämpfen möchte. Und wir gehen da jetzt auch nicht auf jede Art von Waffe ein. Also tatsächlich ist es so, dass wir, ich kann ja gerade mal überschlagen, es sind insgesamt, ich glaube, so ungefähr 10, 12 Schiffstypen, die in der im Regelwerk aufgegriffen werden. Und so ziemlich jedes einzelne Schiff hat irgendeine Art von Spezialwaffe. Die Waffen, die allerdings dann meist zusätzlich auch noch auf den Schiffen sind, sind tatsächlich Ballisten und Katapulte. Und diese Ballisten und Katapulte haben dann entsprechende Regeln, was für eine, wie viel Schaden sie machen, wie sie beladen werden und so weiter und so fort, also wie man sie kaputt machen kann, also wie viele Hitpoints sie haben und halt eben auch, wie viele Crewmember am Start sein müssen, um diese zu bedienen. Entsprechend müsst ihr dann als Crew oder als jemand, der dieses Schiff organisiert, dafür achten, dass ihr entsprechend viele Crewmitglieder mit am Start habt. Und das ist natürlich nicht so ganz trivial und muss ein bisschen geplant werden. Deswegen, aber auch da, also auch was so die Reichweiten angeht und wie man halt manövrieren kann und sowas, ist alles sehr simpel gehalten. Aber nochmal, um das zu wiederholen, ich habe es noch nie durchgespielt. Vielleicht ist es etwas, wo man beim Spielen dann irgendwie merkt, dass vielleicht die ein oder andere Ungereimtheit auftritt. Aber beim Durchlesen denk ich mir so, ja, klingt sinnvoll. Ja.
Also sagen wir mal so, die Grundregeln sind relativ einfach gehalten, aber gleichzeitig können sich Kämpfe schon natürlich ein bisschen komplexer gestalten, je nachdem, wie kreativ die Charaktere sind. Also grundsätzlich ist es meistens so, dass die Waffen, die auf dem Schiff vorhanden sind, eher für Kämpfe auf Distanz genutzt werden. Wenn die Schiffe dann näher beieinander sind, dann werden die Charaktere wahrscheinlich eher auf ihre eigenen Fernkampfwaffen und ihre Zauber zurückgreifen. Ganz wichtig auch da vielleicht nochmal zur Info, wenn ihr sagt, hey, Moment mal, wir sind ja in Space, da gibt's ja gar kein Feuer. Doch, aber nur magisches Feuer. Und ganz wichtig, das magische Feuer funktioniert zwar als Schadenstyp, es kann aber nichts entflammen. Das heißt, ihr könnt theoretisch kein anderes Schiff in Brand setzen. Das funktioniert hier ausnahmsweise nicht. Deswegen normales Feuer gibt es nicht, aber magisches Feuer durch Zauber ist eine Option, um Schaden auszuführen.
Wir sprechen mit euch, ihr übermotivierten Feuerball-schmeißenden Zauberer übrigens da draußen.
Witzigerweise ist auch genau Feuerball der Zauberer, der hier als Beispiel genannt wird.
Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass das vielleicht der primäre Feuerzauber ist, den irgendwelche Dullis, die gerade Level 3 Zauber können, halt gewählt haben? Wer weiß das schon?
Hinaus. Aber wo ich eigentlich auch noch hinaus wollte, abseits von Feuerbällen auf Schiffe zu werfen, theoretisch könnt ihr natürlich auch die Bubble des Schiffes verlassen, um dann frei fliegend ohne Gravity um das Schiff herum, wenn ihr diese Gravity-Zone verlasst des Schiffs, dann könnt ihr da natürlich rumfliegen. Habt natürlich, je nachdem, einen Malus da drauf, wie, dass ihr angreift. Da gibt es aber, kommen wir auch gleich noch zu, ein spezielles Talent für, wo man das umgehen kann. Aber das macht es dann natürlich auch spannend. Also ich stelle mir gerade so diese epische Situation vor. Unten kämpfen irgendwie Leute auf einem Schiff. Die beiden Schiffe schießen sich noch gegenseitig an. Und oberhalb des Schiffs und unterhalb des Schiffs floaten einfach verschiedene Kreaturen rum, die sich auch noch gegenseitig bekämpfen. Also da kann man schon relativ epische Sachen draus stricken.
Definitiv, also generell, also ich würde es gerne tatsächlich mal durchspielen, weil ich glaube, also zum einen hört sich super spaßig an, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch was sich, wo man auch als Spielleiter durchaus ein bisschen an seine Grenzen geraten wird, weil ich glaube, sehr, sehr viel gleichzeitig passieren muss oder passieren wird, was die eigene Vorstellungskraft und wie jetzt hier gerade auf welcher Ebene was passiert, dann doch sehr fordern wird. Also das ist schon eine eigene Nummer. Aber wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Einfach eine coole Sache, cool strukturiert und kann man auf jeden Fall mitarbeiten.
Ich finde, das Schöne dabei ist, glaube ich, wodurch man das als Spielleiter so ein bisschen begrenzen kann, dass, wie du eben schon gesagt hast, du brauchst halt eine Crew, um das Schiff zu steuern, beziehungsweise die Waffen zu nutzen. Und wenn du sagst, hey, die Charaktere haben einfach auf niedrigeren Leveln noch nicht das Geld oder schaffen es noch nicht, eine Crew irgendwie an Land zu ziehen, dann kann man die Kämpfe am Anfang zwar simpel halten, weil eben keine Crew vorhanden ist und sie müssten die Waffen ja dann immer selbst bedienen. Und wenn du eine vierköpfige Gruppe hast, dann sind es schon drei auf einer Waffe drauf und der andere macht noch was anderes. Aber dann kannst du es zumindest begrenzen in der Hinsicht, okay, was passiert denn wo gerade?
Ah, eine Sache fällt mir übrigens noch ein, die hatte ich eben bei dem Spelljamming-Helm vergessen. Denn die Roleplay-Fanatiker unter euch werden jetzt vielleicht ein bisschen genervt sein, weil während dann halt irgendwie der Magier oder der Zauberer ja das Schiff steuert, kann er nicht an Interaktionen teilnehmen. An Interaktionen teilnehmen an sich kann er tatsächlich nicht, aber dieser Stuhl, auf dem er sitzt und das steuert, das Schiff steuert, gibt ihm die Möglichkeit sozusagen alles wahrzunehmen. Also der kriegt schon alles mit, was auf diesem Schiff passiert. Er kriegt auch tatsächlich alles mit, was auf diesem Schiff passiert. Also er kann sich quasi frei Spots aussuchen, wo er alles mitbekommt auf diesem Schiff. Das sprich, vor ihm kann jetzt auch schlecht etwas verheimlicht werden. Ist auch auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Und was ich auch ganz witzig finde, ist, dass in dem Regelwerk sehr konkret beschrieben wird, wie sich das anfühlt, auf diesem Stuhl zu sitzen und das Schiff zu steuern. Das fühlt sich nämlich genauso an, wie wenn man, Gliedmaßen eingeschlafen sind und die so ein bisschen kribbeln beim Aufwachen. Wer zur Hölle denkt sich sowas aus?
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich kenne keine Person, die das toll findet, um ehrlich zu sein. Vielleicht gibt es eine Person bei Wizard of the Coast, die es toll findet.
Wir sind, kurze Anekdote, ich habe irgendwie mich verlegen oder sowas, dann ist mir mein rechtes Bein.
Wir sind alle Gliedmaßen eingeschlafen.
Alle. Nee, also ich habe aber, bei mir passiert das tatsächlich ziemlich häufig. Was mir, also bei den, also wenn man so pennt und so, keine Ahnung, wenn ich so die Arme über meinem, also über meinem Kopf habe, dann passiert es relativ häufig, dass meine Arme dann so einpennen. Aber gestern Nacht ist mir irgendwie mein rechtes Bein eingeschlafen. Richtig ekelhaft, das Gefühl. Also das Gefühl, dass dieses Bein halt eingeschlafen ist, ist ja fast noch ekelhafter. Also so richtig eingeschlafen, so zero feeling.
Ja, kenn ich. Ich habe das relativ häufig, um ehrlich zu sein. Meistens, wenn ich einfach nur so auf dem Boden sitze. Das Schlimme ist aber nicht das Einschlafen, sondern wenn du dann versuchst zu gehen.
Das ist wirklich. Und dann bin ich halt aufgestanden, habe mich fast aufs Maul gelegt, weil gar nichts mehr ging. Dann habe ich auf meinem Bein rummassiert. Also erstmal habe ich dann gedacht, okay, ich stehe hier einfach so ein bisschen rum, weil das irgendwie für mich so Herz-Kreislauf-System-mäßig irgendwie Sinn gemacht hat. Und dann kommt ja dieses wahnsinnig ekelhafte Gefühl. haben so langsam die Fußsohlen angefangen, so Kälte des Bodens zu spüren. Wirklich maximal eklig. Ganz, ganz kacke.
Fühlt sich so ein bisschen der Klassiker, wenn es dann richtig schlimm ist und du kannst einfach nicht gehen und du kriechst dann so über den Boden und fühlst dich wie Lieutenant Dan bei Forrest Gump. Nervig.
Und vor allen Dingen generell ärgerlich.
Ja, gut.
Aber ja, und dann habe ich dann halt, dann ging das halt irgendwann so ein bisschen und dann habe ich mich wirklich so dann die Beine so nach vorne gesetzt, so aus der Hüfte, weißt du? So die, also die Hüfte so hochgezogen, damit ich dass die Hüfte nach vorne gerät, damit ich das Bein nach vorne setzen kann. Wie aus so einem starren, ganz langen Holzbein bin ich dann durch die Wohnung gelaufen. Wirklich, das muss komplett albern ausgesehen haben, weil das hat auch echt irgendwie so 3 Minuten gedauert.
Ich habe das Gefühl, dass das Wort Hüfte nur von Personen über 30 verwendet wird. Ja. Hast du jemals, als du unter 30 warst, das Wort Hüfte benutzt?
Nee, aber seitdem inflationär häufig.
Ja, gut, verständlich. Ja.
Also, weil da ist ja auch viel.
Wenn du mit 15 oder 16 sagst, meine Hüfte, sagt ja keiner.
Ja, eben. Und aber ab dann ist das eigentlich das primäre Ding, was du bei jedem Arzt sagst.
Mhm. Mhm. Und Rücken.
Und Rücken. Definitiv. Ja. Und ich dachte immer, ich habe mich da immer in meinen 20ern drüber lustig gemacht, aber Schlag 30. Geburtstag, alles kaputt.
Hüfte.
Alles kaputt.
Schlag 30. Geburtstag, Hüfte.
Hüfte, Rücken, wirklich. Wie ein Kumpel von mir mal meinte, Lars, ich bin jetzt 30, ich kann jetzt nicht mehr ein Wochenende durchsaufen, das kriege ich einfach körperlich nicht mehr hin, aber so ein Wochenende auf Ibuprofen 800, das ist es. Weil man hat ja immer
800,
so ein bisschen 800, schön in seiner warmen Bubble, Wolke leben, wo seine Geburt. Weißt du, man hat ja immer irgendwas, ne? Immer so ein bisschen Hüfte, immer so ein bisschen Rücken, immer auch so ein bisschen Knie. Auch sowas. Auch so ein bisschen.
Auch sowas.
Wirklich. Katastrophe.
Und alles knackt. Und mittlerweile haben auch schon alle unter 30 abgeschaltet in den letzten 5 Minuten.
Also, Kids, erstmal Schmerzmittel sind kein Spaß, nimmt nicht so viel Schmerzmittel, aber ist schon gut. Funktioniert halt.
Wenn ihr irgendwann mal sagt, Hüfte, dann.
Ja,
nehmen.
Ja.
Sollen wir zumindest ein Schiff mal kurz beispielhaft durchgehen? Ich finde, es bietet sich der Nautiloid an, weil das ist, glaube ich, das bekannteste Schiff. Zumindest gerade, wo Baldur's Gate 3 noch ein bisschen präsent ist.
Ja, das ist halt auch eines der epischsten Schiffe, muss man ganz einfach sagen. Der Nautiloid. Nautiloid ist einfach mal wieder maximal viel cooler. Der Nautiloid, wie kann man den jetzt beschreiben, wenn man das Bild nicht vor Augen hat? Hinten ist es wie so ein kleines Schneckenhaus, das sich nach vorne in so eine Spitze weiter ausformt und das unten drunter Tentakel hat.
Mhm.
Halbwegs gut hinbekommen? Kriegt man
ja, finde ich gut.
Auf gar keinen Fall vorgestellt. Und dann hat es noch so Finnen überall. Keine Ahnung, was das soll. Sieht auf jeden Fall ziemlich martialisch aus. Ehrlicherweise sehr, sehr ja, negativ spektakulär im Sinne von, dass man schon ganz klar weiß, Leute, die mit so einem Schiff ankommen, die sind nicht auf dem Kaffee da.
Meistens nicht.
Meistens wollen sie deine Welt erobern. Tendenziell wollen sie deine Welt.
Tendenziell ja, vor allem das Coole bei diesem Schiff ist, wir haben gerade eben über spezielle Sachen gesprochen, die Schiffe können. In dem Fall kann derjenige, der den Spelljamming-Helm nicht auf dem Kopf trägt, sondern der auf ihm sitzt, kann sich entscheiden, einfach in irgendeine andere Welt bzw. Ebene zu springen. Und das ist schon verdammt cool, wenn du sagst, hey, heute tauche ich mal da auf, in 10 Sekunden später tauche ich irgendwo anders auf. Das geht natürlich jetzt nicht inflationär, sondern es gibt da Regeln für. Aber trotzdem, theoretisch kann dieses Schiff immer von A nach B springen, beziehungsweise dahin, wo der Kapitän denn denkt, dass er gerade hinreisen möchte.
Und das ist vielleicht ganz wichtig zu unterstreichen, weil ja, dieser Spelljamming-Helm, also dieser Thron ist dafür verantwortlich, den Spelljammer, also das Schiff zu steuern. Aber natürlich kann das Schiff in diesem Spelljamming-Helm noch mal zusätzliche Eigenschaften geben, wie zum Beispiel eben diese Möglichkeit, die du gerade beschrieben hast. Die ist nämlich schiffsabhängig und nicht Spelljamming-Helm-abhängig. Deswegen ist es halt nur für diesen Nautiloid möglich, das zu tun. Ja. Und das ist wahnsinnig mächtig. Wenn ihr euch das ein bisschen besser visualisieren möchtet, dem kann ich nur das Intro-Video zu Baldur's Gate 3 empfehlen. Da wird das sehr gut dargestellt, weil da wird so ein Nautiloid überfällt Baldur's Gate und entsprechend, oder so eine Nautiloid-Flotte, muss man ja sagen, und wird dann na, wie heißt das Volk nochmal, mit denen, die auf Drachen reiten?
Githyanki.
Githyanki, von einem von Githyanki-Reitern auf Drachen wird das dann gejagt. Und die springen dann wild durch die Welten der Existenz und verfolgen sich dort sehr spektakulär. Das ist wirklich immer noch ein wahnsinnig großartiges Intro-Video, muss man sagen.
Ja, definitiv, ja. Und ich finde, da wird auch noch mal genau gut dargestellt, wie es denn funktioniert, was dieses Schiff denn sonst noch so kann. Wir haben gerade eben über die Waffen gesprochen. Das ist erstens spannend, weil die Waffen sonst immer relativ gleich sind. Hier hat man aber noch eine dritte Waffe neben den klassischen Katapulten und so weiter. Hier hat man noch die Tentakel selbst als Waffe. Und das finde ich dahingehend spannend, weil genau in diesem Video, was du gerade beschrieben hast, passiert der Einsatz von diesen Tentakeln. Die können erstens mal ganz simpel grappeln und dann Schaden austeilen. Die können es aber auch so machen, dass wenn jemand getroffen wird von diesen Tentakeln, dann werden sie, je nachdem, wenn sie ein Constitution Saving Throw nicht schaffen, an Bord des Schiffes teleportiert. Und dann passiert genau das, was nun mal passiert, weil, sind wir ehrlich, Nautiloiden werden halt meistens von Mindflayern gelenkt und betrieben. Dann passiert genau das, was in Baldur's Gate 3 passiert. Man wird als, ja, als Opfer versklavt und wird dann irgendwann selbst ein Mindflayer.
Das ist der Jam von Mindflayern. ja. Ja, da hängt man nämlich dann in seiner komischen Kapsel rum. Wie gesagt, das sind so, also jedes dieser Schiffe hat so, oder ich glaube wirklich jedes dieser Schiffe hat irgendeine Art von Sonderfunktion oder Sonderwaffe. Neben halt, wie gesagt, Katapulten oder wie heißt die anderen Dinger? Ballisten. Und damit, da hat man dann auch entsprechende Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind auch meistens damit irgendwie verbunden, was für ein Volk natürlich irgendwie diesen Schiffstyp primär fliegt. Das wird auch im Regelwerk nochmal sehr cool beschrieben. Einfach, wie gesagt, und es gibt eine sehr breite Auswahl an unterschiedlichen Schiffstypen, die ihr dann entsprechend fliegen könnt und gegebenenfalls auch andere Schiffe bekämpfen könnt. Vielleicht auch, also das ein oder andere, also gerade so ein Nautiloid würde ich jetzt nicht unbedingt im astralen Meer begegnen wollen, weil das hat wirklich einiges auf dem Kasten. Und Fun Fact, ist auch am teuersten, wie wir festgestellt haben, oder gehört zu den beiden teuersten Schiffen. Denn hier, also es kostet schlappe 50.000 Gold. Ehrlicherweise gar nicht so, aber auch nicht so unendlich viel. Es ist nicht so unendlich viel.
Ja, gut, du musst die Crew nachher noch anhören. Und was meinst du, was so ein Mindflayer am Tag nimmt?
Oh, der ist richtig teuer.
Der ist richtig teuer.
Der nimmt bestimmt auch Aufschläge und sowas.
Ich glaube, für jeden Tentakel nimmt der 5 Gold
mit. Und vor allem ist es richtig, wirklich mit einem Mindflayer Gehalt zu verhandeln, ist richtig bitter.
Ja, ist auch allgemein nicht geil. Das ist auch, also ich weiß auch nicht, würdest du auf so einem Nautilus, ist, glaube ich, auch so alles richtig glitschig.
Erstens das und zweitens, keine Ahnung, dann fragt ihr dir irgendwie, keine Ahnung, nach persönlicher Weiterentwicklung auf der, ne, und dann hast du keine gute Antwort, zack, frisst er dein Gehirn.
Ja. Ist kein Spaß auf jeden Fall. Muss man leider so sagen.
Klassisches Problem, aber mit einer durchschnittlichen Mindflayer-Crew. Kann man eigentlich so verallgemeinern.
Vielleicht sollte man deshalb ein anderes Volk anheuern.
Oh, Todesüberleitung, Christian. Geiler Überleitung,
oder? Stark, ne? Habe ich auch lang gerade eben dran überlegt. Naja, vielleicht sollte man ein anderes Volk anheuern oder ein bisschen erfahrener sein, denn auch in diesem Buch gibt es zwei neue Backgrounds und die beiden neuen Backgrounds sind deswegen zu nennen, weil anders als bei dem ganz bei dem älteren Players Handbook ist es ein bisschen anders, dass man nicht nur einen Background hingestellt bekommt, sondern diese Backgrounds liefern auch noch gleichzeitig ein Talent mit. Und deswegen finde ich, ist das zumindest erwähnenswert, welches Talent das ist. Wir haben hier zwei Backgrounds, einmal den Astral Drifter. Der hat vom Background halt so viel, dass er halt Erfahrung hat in der Astral Sea, da schon relativ weit rumgereist ist und dementsprechend natürlich ein bisschen was mitgenommen hat. Erstens kriegt er die Eigenschaft Longevity. Das ist so viel wie, ihr werdet 20 D6 Jahre älter, beziehungsweise seid 20 D6 Jahre älter, als ihr ausseht. Ganz wichtig, weil man aged im Astral Sea nicht. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Jugendkur braucht oder so, einfach ab zum Astral Sea. Und gleichzeitig bekommt ihr noch das Feature Divine Contact. Und bei Divine Contact bekommt ihr das Talent Magic Initiate, müsst dabei aber, wenn ihr dieses Talent aussucht, den Kleriker auswählen. als Talent. Also das ist ganz wichtig. Ihr bekommt dann nämlich zwei neue Cantrips dazu, die ihr euch aus der Kleriker-Spellliste aussuchen könnt. Und das ist schon ganz nice to have, würde ich sagen. Also selbst wenn man zum Beispiel kein Zauberwirker ist und diesen Background auswählt, dann zwei Cantrips von der Kleriker-Spellliste zu bekommen, nimmt, glaube ich, jeder gerne an.
Definitiv. Und der zweite Hintergrund ist der Wildspacer. Ich überlege die ganze Zeit, wie man den gut vergleichen kann. Also generell ist der Wildspacer, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber ich verstehe ehrlicherweise auch nicht warum. Entweder habe ich da vielleicht ein Kapitel übersehen oder irgendwas, aber ich verstehe nicht, warum Minsk und Bo, zwei legendäre Recken der D&D-Welt, so symptomatisch für Spelljammer sind.
Ja, weil Bo ja ein Giant Space Hamster ist.
Naja, er ist ja in den Spielen jetzt nicht der Giant Space Hamster, sondern einfach nur ein Hamster-Hamster.
Ja, das wissen die Leute einfach nicht.
Ist das so? Also hat er sich verwandelt, oder was?
Ich glaube, es ist auch in Baldur's Gate 3 so ein Ding. Da gibt's, glaube ich, weil dann erzählt eine Githyanki, nämlich, die man ja auch spielen kann, Lazelle erzählt, dass Githyanki anscheinend Giant Space Hamster auch gerne mal essen. Okay. Und dass sie aber glaubt, dass Bo gar kein Giant Space Hamster ist, weil er viel zu klein ist für einen Giant Space Hamster. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Running Gag einfach bei D&D.
Really? Okay. Hm. Also, warum ich das erzähle, ist, die von euch oder die unter euch, die Baldur's Gate 2, ich weiß wahrscheinlich auch Baldur's Gate 1, das habe ich wiederum nie gespielt, aber 2 oder 3 gespielt haben, denen werden Minsk und Bo auf jeden Fall ein Begriff sein. Bo ist ein kleiner Hamster, Minsk ist ein, ich glaube, Klasse Barbar oder Kämpfer?
Waldläufer, soweit
ich weiß. Waldläufer, natürlich, Blödsinn, natürlich Waldläufer. Hast natürlich recht. Der Spruch Minsk und Bo allzeit bereit ist vor allen Dingen bei den Baldur's Gate 2 Spielern unter euch mit Sicherheit noch ein Begriff. Jedenfalls, dieser Wildspacer Background ist so ein bisschen genau auf die auf Minsk und Bo ausgelegt, kann man sagen. Auch die Illustration, die hier mitgegeben wird, ist eine weibliche Githyanki, die allerdings sehr eindeutige Minsk-Merkmale mit sich bringt. Und im Prinzip ist es auch so ein bisschen der Hintergrund. So als Hintergrundstory wiederum würde ich das so ein bisschen mit so den typischen Tatooine-Bewohnern beschreiben. Ja. Weißt du, was ich meine? So die so im Weltall irgendwie so die harte Arbeit verrichten, irgendwie so eher die Hardworking Class sind, irgendwie eine Menge abgefuckten Kram sehen, sich aber gut durchschlagen und so weiter und so fort. Das sind halt eben genau diese Wildspacer. Ich muss auch gestehen, also was ist, ich muss gestehen, aber die haben jetzt die haben jetzt eigentlich tatsächlich nicht so unfassbar spektakuläre Dinge, denn sie haben eine Menge normalen Kram und eigentlich zwei, zwei besondere Eigenschaften. Einmal die Eigenschaft Close Encounter. Das ist tatsächlich sozusagen, also ihr habt irgendwann mal einen harten Kampf mit einem legendären Wesen aus der Astral Sea gehabt. Und da könnt ihr dann entsprechend drauf würfeln, oder so eine Tabelle, dass euch das Regelwerk mitgibt, welchem Gegner ihr da entkommen seid mal in eurem Leben. Und was, und dieses Wesen, also hier wird so beschrieben, als dass euch dieses Wesen auch nach wie vor in euren Albträumen heimsucht. Und das andere ist Wildspace Adaption, und du hast es eben schon angesprochen, auch eine ganz coole Sache, weil dieses Feature gibt euch einen Feed, um genau zu sein, den Tough Feed. Und dieser Tough Feed ist tatsächlich, ich glaube, wir hatten das auch mal, als wir ganz am Anfang das Players Handbook durchgesprochen haben und da auf diese Kategorie Feeds gekommen sind, hatten wir das, glaube ich, auch mal als definitiv Feed genannt, das man auf dem Schirm haben sollte, nämlich gerade wenn man Tanks spielt. Denn ihr bekommt mit diesem Feed oder ein höheres Hitpoint-Maximum. Und nämlich das Zweifache von eurem Level. Also es skaliert auch über die Das skaliert auch dann über so, mit eurem Level so ein bisschen mit. Nämlich dann wird es immer um 2 nochmal extra hochgesetzt. Sprich, wenn ihr zum Beispiel einen Barbar spielen solltet, dann ist das wunderbar, denn bekanntermaßen tanken Barbaren ja mit ihren Hitpoints und nicht mit ihrer Rüstungsklasse. Und das ist dafür halt natürlich ideal. Also für diesen speziellen Case definitiv anzuraten. Wie gesagt, dadurch, dass man, also diese Feats finde ich sowieso immer relativ mächtig und immer noch ein bisschen unterrepräsentiert, dafür definitiv Backgrounds, die man auf dem Schirm haben sollte.
Ja, vor allem, wie anfangs gesagt, dass man sie quasi umsonst bekommt, nur weil man den Background auswählt. Das war früher ein bisschen anders. Da musste man sich das Feat hart erarbeiten.
Aber genau, gut. Indem man 4 Level wartet.
So. Ja, oder je nachdem eine anderes Volk auswählt. Aber ja, Stichwort Volk. Es gibt ganze 6 neue Völker hier. Einer ist ein bisschen uninspirativ, das ist der Astralelf. Aber hey, nehmen wir trotzdem noch mit. Der Klassiker, es gibt keine Astralmenschen oder Astralhalblinge oder sonst was. Es gibt nur den Astralelf geschenkt. Hintergrund bei diesem Volk ist das, dass die gewisse Elfen einfach irgendwann gesagt haben, hey, wir wollen vom Feywild einfach näher an die astrale Ebene kommen, um unseren Göttern einfach ein bisschen näher zu sein, haben sich da dann angesiedelt und dadurch sich natürlich auch ein bisschen verändert. Welche Traits bekommt ihr dadurch? Ihr habt alles genauso wie beim normalen Elfen auch, aber zusätzlich habt ihr noch Astral Fire und das heißt das, dass ihr die Cantrips Dancing Light, Light oder Sacred Flame euch aussuchen könnt, aber nur einen von den 3. Gleichzeitig dürft ihr euch aussuchen, was denn eure Spellcasting-Ability ist. Und das ist natürlich mega nice to have, gerade wenn ihr sagt, hey, ich möchte unbedingt diesen Astral-Elf spielen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, welcher Spellcaster ich denn sein will. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr entweder Intelligenz, Wisdom oder Charisma als eure Spellcasting-Ability euch aussucht. Ihr habt ganz normal Dark Vision noch dazu. Ihr habt natürlich auch eine Fey Ancestry, also Hintergrund, dass ihr von Feen abstammt. Dabei habt ihr Vorteil bei Saving Throws, wenn irgendjemand versucht, euch die Charmed Condition anzuhängen. Gleichzeitig habt ihr noch Keen Senses, das heißt, ihr seid natürlich bei Perception-Würfen im Vorteil. Und jetzt kommen die beiden Sachen, die ein bisschen speziell sind. Starlight Step. Und Starlight Step ist das folgende, ihr könnt euch einfach teleportieren und nicht nur einfach teleportieren, sondern als eine Bonusaktion teleportieren. Innerhalb von 30 Fuß und das ist schon relativ mächtig, gerade auf dem ersten Level. Das Ganze könnt ihr so oft anwenden, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist und dann kriegt ihr das Ganze nach einer langen Rast wieder. Finde ich für ein Volk mega mächtig, wenn man überlegt, man nimmt das und dann noch einen Hintergrund. Dann hat man schon einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Völkern und Klassen, die vielleicht was anderes gewählt haben. Das ist aber nicht alles. Ihr kriegt zusätzlich auch noch Astral Trance. Und Astral Trance heißt das, dass ihr im Endeffekt eine lange Rast absolvieren könnt, indem ihr euch in eine Art Trance-Zustand begebt. Und dann braucht ihr nur 4 Stunden statt die 8 Stunden für eine lange Rast. Das ist natürlich auch ganz nice, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Dann habt ihr quasi 4 Stunden weniger, die ihr rasten müsst, könnt den Rest der Zeit irgendwie Wache halten und oder irgendwas anderes machen. Kann je nach Situation natürlich auch relativ wichtig werden.
Ja, aber also tatsächlich dieses Trance haben ja die normalen Elfen auch. Dieser Zusatz allerdings, es gibt noch einen weiteren Zusatz zu dieser Astral Trance und das ist tatsächlich, dass ihr, wenn ihr dann aufwacht, und das ist dann sozusagen das große Add-on, könnt ihr Proficiency in einem neuen Skill erlernen. Also ihr müsst das natürlich dann austauschen, ihr könnt nicht einfach immer weiter neue Skills abstecken, sondern ihr könnt, also es wird so beschrieben, ihr könnt quasi dann beispielsweise, wenn ihr einen Skill in einer bestimmten Waffenart bekommen möchtet, dann könnt ihr diese Waffe auf eure irgendwie auf den Boden malen und entsprechend könnt ihr dann die Erinnerungen eurer Ahnen dazu nutzen, dann tatsächlich proficient, also geübt in dieser Waffe zu sein. Kann man bestimmt auch ganz cool einsetzen, gerade wenn es um Waffen geht natürlich, kann man sich wahrscheinlich ganz witzige Klassen-Waffen-Kombinationen aussuchen oder überlegen, wie das dann funktionieren kann. Finde ich auch, das ist natürlich dann, macht es nochmal so ein bisschen more versatile und was man halt auch mitmachen kann, ist natürlich auch irgendwelche Proficiency oder also geübt zu werden in bestimmten Tools. Also wenn ihr in irgendeiner Situation seid, wo ihr, keine Ahnung, bin ich gerade zu unkreativ zu, um mir eine Situation zu überlegen, wo man jetzt ein Tool besonders schnell braucht. Ihr müsst
Bier brauen.
Genau, leider war das auch meine erste Idee. Ihr müsst besonders schnell Bier brauen und habt niemanden, der proficient in Bier in Brewery Kits ist, dann könnt ihr das halt eben nach einer langen Rast, die dann für euch nur 4 Stunden schlafen bedeutet, natürlich gerne machen. Nochmal gerade zu diesem Astral Elf-Ding. Hast du die Agatha Christie-Romane früher gelesen?
Jein, aber nur die bekanntesten, muss ich zugeben. Also,
das war bei meinen Eltern so ein mega Ding. Und es gibt ja, der ist jetzt auch bekannt durch diese recht populären Hollywood-Filme. Hercule Poirot ist ja einer der beiden Detektiv Ermittler.
Quasi,
genau. Ja, wie heißt die? Es gibt ja auch noch dann die weibliche Hauptdarstellerin, die heißt.
Du scheinst bewanderter in Agatha Christie.
Es gibt zwei Detektive. Einer davon ist Hercule Poirot und dann gibt es halt noch eine ältere Dame, die das aufdeckt. Wie auch immer, Hercule Poirot jedenfalls ist so ein bisschen der Running Gag in den Büchern, dass der aufgrund seines Namens immer als Franzose gehalten wird und halt Belgier ist. Und halt immer entsprechend das verbessert, so subtil. Und so muss ich mir das immer vorstellen mit diesen Astralelfen. Die sind immer hallo, das ist Christian, unser Elf. Und dann Astralelf.
Ja, finde ich gut.
Astralelf. Astralelf, Christian. Danke nochmal, dass du. Ja, Astralelf natürlich. Und dann alle verdrehen so ein bisschen die Augen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber um nicht zu viel Zeit zu verlieren mit merkwürdigen Anekdoten, gibt es eine weitere Klasse oder ein weiteres Volk, nicht Klasse, und zwar die Autognome. Und da ist das meine Lieblingsillustration in diesem Buch mit kleinen Gnomen, die halt einfach kleine Roboter sind. Mega cute. Und der eine spielt irgendwie eine kleine Harfe, der andere experimentiert mit irgendwelchen komischen farbigen Bubbles rum. Packen wir euch gerne auf Instagram, damit ihr auch was davon habt, falls ihr euch die Bücher nicht kaufen solltet. Ich gehe mal so ein bisschen auf die Besonderheiten hier ein. Zum einen hat dieses, also ihr seid wie bei Gnomen halt üblich, natürlich klein. Ihr habt außerdem eine Fähigkeit, die heißt Build for Success. Und da könnt ihr einen D4 rollen und den könnt ihr auch auf einen Attack Roll, Ability Check, Saving Throw, was auch immer ihr wollt. Also immer, wenn ihr einen D20 würfelt, könnt ihr einen D4 drauf addieren und müsst das allerdings machen, bevor euch der Spielleiter sagt, was das oder ob das Ergebnis ein Treffer ist, beispielsweise bei einem Attack Roll oder nicht. Also ihr müsst einen D20 würfeln, könnt euch dann beim Angucken des Ergebnisses entscheiden, bevor der Spielleiter sagt, Treffer oder nicht, dass ihr noch den D4 zusätzlich würfeln möchtet. Und könnt dann entsprechend euer Ergebnis verbessern. Das könnt ihr auch so häufig machen, wie hoch Proficiency Modifier ist. Und wenn ihr einmal dann lang rastet, bekommt ihr alles wieder dazu. Dieser D4 bleibt aber ein D4. Also der skaliert jetzt nicht irgendwie mit eurem Level mit, was das ganze Ding so perspektivisch ein bisschen schlechter macht. Natürlich könnt ihr es häufiger machen. Darüber skaliert es dann so ein bisschen, weil euer Proficiency-Bonus ja mit eurem Level dann Stück für Stück steigt. Aber D4 wird dann halt irgendwann vielleicht nicht mehr so wahnsinnig ausschlaggebend werden. Aber natürlich, wie gesagt, besser, also ist klar, besser ist es nicht zu haben. Ihr habt das Feature Healing Machine. Das bedeutet, dass ihr außerdem mit dem Mending Spell, also dieser Mending Spell ist nicht sogar ein Cantrip? Oder ist das ein. Nee, ist ein Spell. Ist ein Cantrip. Mhm. Ist ein Cantrip.
Ist das so?
Oh, yes. Ja, wusste ich nicht. Dieser Cantrip ist eigentlich dafür da, um kleinere Beschädigungen von Gegenständen und sowas auszubessern. Und mit diesem Mending Spell könnt ihr geheilt werden, einfach um die Höhe eines eurer Hit-Dice, was natürlich ganz nett ist, weil ihr damit halt wirklich mit einem Cantrip geheilt werden könnt. Außerdem wird hier noch mal netterweise beschrieben in dem Regelwerk, dass ihr, obwohl ihr eine Maschine seid, von eurem Hersteller so erstellt wurdet, dass ihr trotzdem auch von normalen Heilspells profitieren könnt. Dann Mechanical Nature, ihr seid eine Maschine, entsprechend seid ihr immun gegen Krankheiten und habt außerdem Advantage, also Vorteil auf Rettungswürfe gegen Paralyse und Vergiftung. Außerdem braucht ihr nicht essen, trinken oder atmen, was natürlich insbesondere dann ganz interessant ist, wenn ihr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal durch die Astral Sea driftet und keine Luft habt. Dann ist sowas natürlich eine gute Sache. Außerdem habt ihr die Fähigkeit Sentry's Rest. Das bedeutet, dass ihr nicht rasten müsst wie andere, sondern innerhalb, also ihr könnt wach bleiben sozusagen, ihr müsst quasi nur 6 Stunden lang inaktiv und motionless sein. Also ihr könnt euch quasi in die Gegend setzen, ihr fahrt sozusagen in so einen Ruhezustand und könnt dann aber trotzdem noch Wache halten oder ähnliches, was natürlich eine ganz gute Sache ist. Und ihr kriegt noch 2 Tool Proficiencies obendrauf. Coole Sache, ja. Ist jetzt aber allerdings für so ein Volk auch nicht so un.
Stimmt. Ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast mit Armored Casing, dass ihr theoretisch keine Armor tragen müsst, denn ihr habt eine Base Armor von 13 plus Dexterity Modifier. Je nachdem kann man daraus natürlich einen ganz netten Barbaren stricken, der jetzt nicht auf Stärke angewiesen ist, sondern auf was anderes. Muss man ein bisschen rumexperimentieren. Aber ich kann das Volk nur empfehlen. Ich spiele in der aktuellen Kampagne auch das Volk.
Ach, das ist ein autonomes Gnome? Also ein Autogenom?
Ja, ja. Ach, Dr. So. Detlef Klotz ist ein nicht nur guter Zahnarzt, sondern auch ein Autogenom, ja.
Also ich dachte, das wäre. Ich weiß gar nicht, was ich dachte, was das ist.
Habe
ich
mir noch siehst du mal.
Gedanken drüber also, gemacht.
Du bist ein guter Spielleiter, einfach noch nie den Charakter
angekommen. Ja, natürlich nicht. Ich vertraue dir doch bei dem Charakter, den du doch erstellt hast.
Ja, ich habe witzigerweise auch noch natürlich den Astral Drifter dazu genommen, damit ich noch die Cantrips dazu bekomme. Naja.
Oh, okay. Ja. Bisschen übermotiviert also, in Spelljammer reingedippt, I see es.
Ja, mag sein. Vor allem, weil wir gar nicht in Spelljammer spielen. Aber hey, ja. Machst du nix. So, das nächste Volk sind die GIFs. Nicht zu verwechseln mit GIFs. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber die GIFs sind Nilpferde. Gehende Nilpferde.
Let's face so it. Kann man jetzt ein bisschen umschreiben. Aber es sind straight up Nilpferde.
Ja. Hier steht zwar, ja, sie haben nur ein paar Hippo-like Features, aber come on, es sind einfach Nilpferde.
Die, so, einzigen, die einzigen Eigenschaften, die sie nicht haben von Nilpferden, sind, dass sie normale Hände haben. That's it.
Ja, aber auch ein bisschen übergroße Hände. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist eine normale Hand. Ja, der Rest ist einfach gleich.
Was, ne? was ich geil finde, dass in der Illustration auf der einen Seite steht halt einer von diesen GIFs, was nochmal Hippos sind, mit so einem ganz normalen Hippo-Fuß, ne? Also mit so einem keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ich habe Bio abgewählt in der 10, deswegen keine Ahnung, wie die Fachausdrücke da sind. Aber in den beiden alles anderen Illustrationen haben die ganz normale Schuhe an. Wo ja in dem 10-Teil dieser Schuhe offensichtlich dann nichts ist.
Ja, oder dass die stehen da beide, die Schuhe anhaben, das super unbequem, wie die da
stehen.
Mega!
Und vor allem
die Zehen so super gequetscht. Vor allem, was müssen das für Schuhe sein? Aus welchem Material ist dieses Schuh? Also, ist dieses Schuh vor allem, ist dieser Schuh, und, um den Fuß zusammenzuhalten.
Und sie sind ja offensichtlich auch nicht notwendig, weil ihr Kumpel die ja auch nicht braucht.
Ja, vielleicht tragen sie das einfach nur aus Style-Gründen.
Ja.
Und sie haben ultra lang gebraucht, um diese Schuhe anzuziehen.
Und zuzubinden.
Immer so
zuzubinden
10
mit
Stunden
den Händen.
Morgens. Ah, nee, warte, ich muss mir noch meine Botten hier anziehen.
Richtig albern.
Ach ja. Schön. Naja, aber abseits von ihren Füßen haben sie noch ein paar andere Traits. Nämlich zum Beispiel Astral Spark. Und Astral Spark ist das folgende. Ihr habt eine Connection zum Astral Plane aufgebaut, beziehungsweise die noch ein bisschen weiter gestärkt. Und das heißt das folgende. Jedes Mal, wenn ihr irgendjemanden trefft mit einem Angriff, beziehungsweise mit einer simplen oder mit einer Kampfwaffe, dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte noch mal zusätzlichen Schaden, nämlich Force Damage dazufügen. Und der Schaden ist so hoch, wie euer Proficiency-Bonus hoch ist. Und das könnt ihr so oft einsetzen, im Endeffekt, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Das heißt, wenn euer Proficiency-Bonus 2 ist, dann könnt ihr das Ganze 2-mal pro lange Rast einsetzen. Das Ganze natürlich aber auch nur 1-mal pro Zug. Und wenn euer Proficiency-Bonus auch, also 2 ist, dann macht ihr 2 Force-Damage zusätzlich, wenn ihr es einsetzt. Gleichzeitig aber, und das zeigt auch schon so ein bisschen die Abbildung, habt ihr Firearms Mastery. Das heißt, ihr habt jegliche Feuerwaffen quasi gelernt, mit diesen umzugehen. Und wenn ihr die einsetzt, dann habt ihr keinen Nachteil, wenn ihr quasi eine Feuerwaffe auf längere Distanzen einsetzt. Normalerweise hätte man dann ein Disadvantage. In dem Fall hat man es nicht. Denn ihr könnt mit all diesen Sachen umgehen und könnt quasi einfach ein bisschen rumballern im Space. Finde ich übrigens ganz nice, weil das gab es vorher, soweit ich weiß, noch nicht so wirklich sowohl als Klasse als auch als Volk, dass irgendjemand wirklich mit Feuerwaffen umgehen kann. Macht in dem Setting natürlich aber deutlich, deutlich mehr Sinn.
Dass das unbedingt ein Hippo sein muss, I don't know, though.
Ja, doch.
Okay, siehst du schon als Schütze relativ relevant. Okay.
Ja, weil die, also das Ding, was er auf dem Rücken trägt, ist ja auch relativ schwer. Deswegen, okay. Das musst du ja auch erstmal handeln können. Und come on, wie cool ist es, wenn du irgendwo im Weltall von einem Hippo beschossen wirst?
So ein Scharfschützen-Hippo.
Ja.
Der so super sneaky irgendwie auf so einem Weltraumfelsen dich abknallt.
Ja, oder von so einem Revolver-Helden-Hippo. Finde ich auch gut.
Eigentlich gibt es keinen Hippo-Character-Bild, der nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise witzig ist. Sind wir
ehrlich. Das ist richtig. Ich würde einfach so einen Cowboy bauen, der auch wirklich dann, ne, mit zwei irgendwie Revolvern um sich schießt, gleichzeitig aber immer super lang braucht, um seine Cowboy-Stiefel auszuziehen.
Unbedingt.
Finde ich gut. Ja. Last but not least habt ihr noch die Fähigkeit Hippo-Build. Und das heißt so viel, dass ihr erstens immer Vorteil habt bei Stärke-Rettungswürfen und bei Stärke-Checks, aber gleichzeitig auch noch eine Größe größer tragen könnt. Also eure Tragenkapazität ist erhöht. Das heißt, ihr zählt als eine Kreatur, die nicht Medium ist. Das sind Hippos nämlich, sondern eine Stufe größer.
Es gibt ja manchmal bei einigen Gegenständen, bei einigen Gewichten halt immer diese Limitierung, dass das nur Wesen tragen können, die Latschen größer sind oder so Sperenzen. Deswegen kann das mal relevant werden. Kommen wir zum nächsten Volk. Und ich habe so sehr gehofft, dass du derjenige sein musst, der diesen Namen aussprechen muss. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich sag mal Hadozi.
Ja, so hätte ich es auch ausgesprochen. Ich finde aber, du solltest Hadotze aussprechen.
Hadotze. ich buchstabiere es einfach mal aus Fun. Hadozee. So, also ihr könnt mich jetzt gerne irgendwie verbessern. Ich nenne es jetzt mal ab jetzt Hadozi. Da komme ich mir schon mega dumm vor. Egal. Hadozis sind kleine geflügelte Affen sozusagen. Also sie von den Abbildungen ausgehend sind quasi an ihrem Rücken und in ihrem Rücken sind sozusagen, also nicht fliegend, ist aber so ein bisschen falsch interpretiert, so ein bisschen die Affenversion von Flugeichhörnchen. So kann man es vielleicht so ein bisschen besser beschreiben, ne? Also das sind nicht so richtige Flügel, sondern die haben quasi so Hautlappen, die zwischen Handgelenk, Fußgelenk und Rücken aufgespannt werden können. Und damit können sie dann auch, schon mal ein bisschen Spoiler für die Trades, tatsächlich schweben. Ich gehe aber mal ein bisschen rein.
Gleiten, nicht schweben.
Ja, korrekt, sehr korrekt. Entschuldigung, dass ich mich da bei der Fluglingo nicht genug auskenne.
Ja, come on. Und ganz wichtig, überall immer auf den Flügeln steht Red Bull. Also, wenn sie irgendwo runterspringen, dann wird das immer, ne? Klar.
Sehr gut. Wir sind übrigens wieder beim Thema Füße hier. Die haben nämlich Hadozis haben ein Feed, der nennt sich Dexterous, so wird es wahrscheinlich ausgesprochen, Dexterous Feed. Und zwar könnt ihr als Bonus-Action eure Füße dafür verwenden, um mit Objekten zu interagieren. Also ihr braucht nicht eure Hände, was halt tatsächlich, klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber wahrscheinlich wirklich gar nicht mal so unwichtig ist, wenn es zum Beispiel um Kampfsituationen und Ähnliches geht, weil es durchaus Spielleiter gibt, die euch dann zur Rede stellen, was ihr mit euren Waffen macht, während ihr mit Objekten interagiert. Das könnt ihr im Zweifelsfall als Hadozi mit euren Füßen tun. Dann habt ihr das Feature Glide, wie eben schon angedeutet. Nämlich, wenn ihr mindestens 10 Fuß über dem Grund seid, könnt ihr tatsächlich diese Hautlappen ist auch wirklich kein schönes Wort, egal, verwenden, um quasi eure Walking Distance nach vorne zu schweben und bekommt auch keinen Fallschaden. Ihr könnt natürlich diesen Flug steuern, wie ihr wollt, aber wie gesagt, nur nach unten schweben und nicht, nee, wie heißt es, gleiten und nicht schweben. So. Und last but not least bekommt ihr die Fähigkeit Hadozi Dodge, die ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und zwar habt ihr so eine gewisse Natural Defense, weil ihr quasi so durch Magie durchströmt seid. Das wird so beschrieben. Keine Ahnung, warum das jetzt mit durchströmender Magie funktionieren soll. Und immer wenn ihr Schaden erleidet, könnt ihr eure Reaction aufwenden und einen D6 würfeln. Da könnt ihr dann euren Proficiency-Bonus drauf addieren und das Ergebnis davon bei eurem Schaden reduzieren. Also bei dem Schaden bekommt, den ihr reduzieren. Natürlich mit dem Minimum auf 0. Und auch diese Fähigkeit könnt ihr so häufig verwenden, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Und wenn ihr einmal lang rastet, bekommt ihr alle Aufladungen wieder zurück.
Heißt es bei dir Hidozi Dodge?
Ja.
Bei mir heißt es Hidozi Resilience. Dann haben wir wahrscheinlich wieder unterschiedliche. Du nutzt D&D Beyond, ne? Ich benutze gerade das Buch und im Buch steht Hidozi Resilience. Interessant. Okay.
Ist natürlich eine signifikante Änderung.
Ja, absolut, absolut.
Ganz anderes, ganz anderer Content, den wir hier gerade besprechen.
Wir haben jetzt über Hippos und Affen gesprochen und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsvolk. Ihr spielt einen Klumpen. Und Klumpen ist schon ein geiles Wort. Aber es ist tatsächlich so der Fall. Ihr spielt nämlich ein Plasmoid. Ich weiß auch nicht, wie ich es aussprechen soll. Aber man kann es sich wirklich so ein bisschen vorstellen wie Flubber. Wirklich einfach so eine
Klumpen-Masse. Ja, wirklich, stimmt.
Masse. Ne? So, ja. Ich nehme auch an, dass da einfach die Idee herkam. Ich weiß nicht, ob es das schon 89 gab, aber vielleicht hat Flubber auch einfach hier geklaut. Richtig schlechter Film auch.
Ja, aber leider wirklich sehr, sehr populär.
Ja.
Und ich befürchte, du musst dir trotzdem noch ein bisschen mehr Mühe bei der Beschreibung geben, weil ich glaube, Flubber ist auch was über die Generationen hinweg dann auf jeden Fall gestorben ist als Film.
Meinst du? Ja, okay. Ja, dann halt ein Stück, ein Stück Knete.
Pass mal auf. Eine Sache, die wir immer mal wieder machen, wirklich, ich bin immer wieder begeistert, wie viel Resonanz wir darauf bekommen. Wir, wenn ihr uns auf Spotify hört, haben wir als Podcaster die Möglichkeit, dass wir so Fragen einspielen. Und wenn ihr die Folge hier hört, dann könnt ihr, glaube ich, einfach so ein bisschen nach unten scrollen und dann habt ihr so ein paar Interaktionsmöglichkeiten, zum einen uns zu sagen, wie ihr die Folge findet, was uns immer sehr, sehr interessiert. Und dann immer mal wieder so Votings. Wir packen hier mal ein Voting rein, ob ihr Flubber kennt. Das würde mich wirklich mal bei unserer Demografie interessieren, ob Flubber tatsächlich ein Film ist, der über die Jahre hinweg irgendwie gehalten hat. Weil ganz im Ernst, Serious, also zwischen 30 und 35, sag mal, 90% der Leute kennen Flubber. Und wirklich nicht, weil es ein guter Film ist.
Er lief, das ist halt auch so ein Film, genau wie SWAT, der einfach immer irgendwann läuft im Free TV.
Und ich muss leider noch eine Anekdote erzählen, es tut mir super leid. Und zwar, eine Freundin, das wird jetzt, bear with me. Eine Freundin von mir ist Hebamme und die kam mal irgendwann ganz schockiert, kam hier von der Arbeit zurück und hat unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass sie das erste Mal den Fall hatte, dass sie in der, im Kollegium, diskutiert haben, ob sie Eltern den Namen ihres Kindes, ob sie die Namensgebung sozusagen verhindern können oder dürfen oder sollten, weil die Eltern ihr Kind Gleb nennen wollten. Oder auch dann gemacht haben. G-L-E-B. Das.
Okay, ja gut, Blob wäre die andere Option gewesen.
Und wenn ich mir einen Namen aussuchen sollte, ich hoffe, Gleb Digi, wenn du hier zuhörst, ne? Props und so. Ich hoffe, das ist ein cooler Name für dich geworden. Aber wenn ich mir ein D&D-Volk aussuchen könnte, auf den der Name Gleb perfekt passt, wäre das so ein Plasmoid oder Plasmoid.
Ja, das stimmt. Stimmt. Also der Charakter Gleb schreibt sich gerade von ganz alleine.
So.
Super. Ich musste mir natürlich gerade noch mal kurz die Bewertung von Flubber angucken und die beiden Bewertungen, die oben stehen, ist. Die erste ist ein Stern. This is the quintessential example of how to not write a movie. Und die zweite Bewertung ist 5 Sterne. The Flubber literally blows out a man's asshole and he fucking dies. Vielleicht gucke ich mir heute Abend noch mal Flubber an.
Internet, ey.
Toll. Ja. Sehr gut gefällt mir übrigens auch, dass die Plasmoiden hier, ein Plasmoid sitzt einfach auf dem Giant Space Hamster. Wie cool ist es?
Ja.
So. Was die Plasmoiden sonst noch so können. Ihr habt den Creature-Type Ooze. Ich habe keine Ahnung, was ein Ooze ist. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass irgendwas Klumpiges. In dem Fall seid ihr so
Ooze,
ein bisschen
Ooze sind so, ist so galertartig.
Tatsächlich hier die
Galertwürfel. Genau, also die ganzen Galert-Monster sind auch alles Oozes.
Ah, okay. Ja, so könnt ihr euch das eigentlich auch vorstellen, nur dass ihr quasi rund seid. Also einfach wirklich so ein, ihr seid kein Würfel, ihr seid rund, fertig. So.
ihr habt es nicht geschafft, eckig zu sein, deswegen seid ihr kein Monster geworden, deswegen das ist der spielbare
Fun Us. Fact, ihr könntet das sogar werden, kommen wir gleich zu. Denn ihr habt die folgenden Fähigkeiten. Ihr habt die Fähigkeit Amorphous und Amorphous, Entschuldigung. Da könnt ihr quasi eure Gestalt so verändern, dass ihr euch durch kleine Lücken durchquetschen könnt. Die dürfen nicht größer, kleiner als ein Fuß, ein Inch, Entschuldigung, weit sein. Ein Inch ist schon relativ wenig. Das heißt, wenn ihr irgendwo euch durchquetschen wollt, dann schafft ihr das natürlich als Plasmoid.
Übrigens 2,54 Zentimeter, muss ich mal wieder googeln.
Ja, das ist sehr, sehr wenig. Geil. Und gleichzeitig habt ihr noch Advantage bei Ability-Checks, bei denen ihr Grapple entkommen müsst. Und das macht natürlich Sinn, dadurch, dass ihr so ein bisschen squeezy seid als Plasmoid, könnt ihr da relativ leicht entkommen. Gleichzeitig habt ihr Dark Vision und ihr habt die Fähigkeit Hold Breath. Das heißt, ihr könnt eure Luft für eine Stunde anhalten und Natural Resilience. Natural Resilience heißt, ihr habt Resistance gegen Acid und Poison Damage. Zusätzlich natürlich auch nochmal Vorteil bei Saving Throws against being poisoned. Jetzt kommt die wichtigste Fähigkeit, nämlich Shape Self. Und da könnt ihr seid natürlich, wie ich eben gesagt habe, erstmal einen Klumpen, aber ihr könnt euch theoretisch entscheiden, einfach diesen Klumpen umzuwandeln. Und dann könnt ihr euch in eine humanoide Gestalt verwandeln. Und diese humanoide Gestalt kann natürlich auch Rüstung tragen und kann Waffen tragen. Als dieser Blob-Klumpen oder was auch immer, nennt's wie ihr wollt, könnt ihr das natürlich nicht machen. Aber das Nette ist, theoretisch könnt ihr euch immer hin und her verwandeln. Das heißt, ihr seid so ein bisschen, ja, ihr seid ein bisschen flexibler in eurer Form und je nach Situation kann das natürlich ganz witzig werden. Ganz wichtig, und das ist das Spannendste eigentlich an dieser Fähigkeit, als Bonusaktion könnt ihr einen zweiten Pseudopod, heißt es hier, ich nenne es jetzt einfach zweiter Klumpen, entstehen.
Ich denke, es ist auch die genaue Übersetzung vom Pseudopod.
Ich denke auch. Der ist 6 Fuß breit und 10 Fuß hoch. Und dem könnt ihr sagen, hey, bitte nimm doch das folgende Objekt mal, öffne die folgende Tür oder was auch immer ihr dem befehlt zu tun. Ganz wichtig, dieser Pseudopod hat keine Organe, das heißt, er kann nicht angreifen, er kann keine magischen Items aktivieren oder er kann nicht mehr als 10 Pfund hochheben. Das heißt, er kann nur relativ simple Sachen ausführen, aber trotzdem, gerade wenn ihr irgendwie im Kampf seid und es wird wichtig, noch mal was anderes zu machen nebenbei, dann kann die Fähigkeit natürlich relativ cool sein.
Naja, oder halt der Klassiker, ne? Mach die Truhe auf.
Ja, oder so. Das, genau.
Du hast keinen Bock, selbst in die Luft zu fliegen und schickst halt deinen Zweitklumpen dahin. Klassische Zweitklumpen. Klassische Zweitklumpen-Aufgabe.
Der Trend geht zum Zweitklumpen.
Kommen wir zum letzten Volk, das ihr spielen könnt. Und warum kriege ich eigentlich immer hier die ganzen Kacknamen?
Ja, du kriegst die Wirdenvölker.
Also, nach dem Hedosi haben wir jetzt Ich weiß es nicht.
Vor allem, warum sage ich, du kriegst die Wirdenvölker? Ich hatte gerade den Klumpen.
Das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Three Cream. Ja. Also, THRI-KREEN. So, Three Cream. Ich nenne es mal die Creens, sorry, ne? Dann kriegen wir das hier. Okay, dann ist das ein bisschen besser. Mhm. Also, so ein Creen ist tatsächlich, das Volk der Creens ist quasi, sind Grashüpfer sozusagen. Ohne Flügel wiederum, aber mit einer Menge Arme. Da kommen wir gleich noch zu. Aber es ist ein Insektenvolk. Und dementsprechend habt ihr auch eine Menge abgefahrene Fähigkeiten. Unter anderem Chameleon Carapace. Was bedeutet, dass ihr euch also dass ihr zum einen auch eine natürliche Armor-Class von 13 plus Dex-Modifier habt, also ähnlich wie diese Autognome. Gleichzeitig könnt ihr eure Aktion verwenden, damit ihr und ihr könnt eure Hautfarbe oder eure Chininfarbe ändern, um in den Hintergrund mit dem Hintergrund zu verschmelzen, was bewirkt, dass ihr Vorteil auf Dex-Saves habt oder auf Dex-Checks habt und könnt entsprechend dann einfach auch einfacher in der Umgebung mit der Umgebung ja oder euch in der Umgebung verstecken. Tatsächlich finde ich das insofern sehr, sehr interessant. Ich glaube, das hatten wir mehrfach auch schon in Folgen, dass das mit dem Verstecken, also dieser Hide-Action, so eine Sache ist. Ne? Viele Spieler versuchen das immer so, gerade Schurkenspieler, die halt Hide als Bonus-Action verwenden können oder Verstecken als Bonus-Action verwenden können, sagen einem dann immer, ja, okay, ich greife jetzt an mit meinem Bogen und dann möchte ich mich verstecken in der Prärie. So, ne? Und dann ist natürlich als Spielleiter so ein bisschen fragwürdig, okay, warum sollte hier irgendwie auf einem flachen Grasland, wie sollst du dich denn hier jetzt bitte verstecken, lieber Schurke? Ne? Also der Gegner sieht dich, hier gibt's keinen Baum, was verstecken? Und tatsächlich würde ich es vielleicht mit dieser Fähigkeit hier erlauben. Weil das einem ja ermöglicht, auch tatsächlich die Farbgebung der Umgebung anzunehmen. Und das ist natürlich ein bisschen anderer Schnack dann ist. Also finde ich in der Hinsicht sehr, sehr interessant. Dark Vision ist nicht der Rede wert. Und ihr bekommt Secondary Arms. Tatsächlich habt ihr nämlich unter euren Armen so kleinere Arme angebracht, mit denen ihr noch zusätzlich Dinge halten könnt. Ja, dazu zählen auch Waffen. Nein, das bedeutet nicht, dass ihr häufiger angreifen dürft. Ihr könnt nur halt tatsächlich unterschiedliche Waffen in den Händen haben. Das könnte zum Beispiel wichtig sein, wenn ihr gegen Gegner kämpft, die unterschiedliche Resistenzen gegen Waffentypen haben. Und dann könnt ihr halt irgendwie auf der einen Seite einen zweihändigen Hammer in den beiden Händen haben und in eurem kleinen Arm noch ein Kurzschwert. Die einzige Einschränkung ist nämlich, dass diese Waffe dann eine leichte Waffe sein muss. Und außerdem, wie so viele Völker hier anscheinend, müsst ihr auch nicht schlafen. Ihr müsst tatsächlich auch ruhig sein, aber um die Boni einer langen Rast zu bekommen. Aber auch ihr müsst tatsächlich nicht schlafen. Und last but not least, könnt ihr nicht reden, allerdings dafür telepathisch mit euren Mitstreitern in Kontakt treten. Die müssen sich nur 120 Fuß von euch befinden und willens sein, eure telepathische Kommunikation zu empfangen. Das ist tatsächlich, das haben so ein paar Völker auch aus anderen Regelwerken. Und das klingt dann immer so ein bisschen albern, weil was ist das? Ist das dann nur Fluff oder was macht das für einen Unterschied? Tatsächlich ist das aber nicht unbedingt nur Fluff, weil gerade in so Szenen, wo ihr gegebenenfalls einfach heimlich sein wollt, ist es extrem nützlich, halt nicht sich gegenseitig Informationen zurufen zu müssen, sondern halt die telepathisch zu übertragen. Das ist tatsächlich gar nicht eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit. Natürlich, wenn irgendwie der Gegenüber irgendwie bewusstlos ist oder ähnliches, dann bringt euch auch eure telepathische Eigenschaft nichts, dann könnt ihr auch mit ihm nicht in Kontakt kommen. Genau, und wenn ich nichts vergessen habe, aber ich glaube, ich habe alles genannt, sind das die sechs Völker, die ihr spielen könnt. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Einmal der astrale Elf, der Autognom, der Gift, das ist das Hippovolk, der Hedosi, das ist der der gleitende Affe, der Plasmoid, das ist der Klumpen und der Three Queen, das ist das Insektenwesen.
Ja, sehr gut. Ich bin enttäuscht. Du bist ja dran mit Folgentitel vergeben. Ich bin enttäuscht, wenn Klumpen in Folgentitel nicht vorkommt.
Ich bin da schon
Klumpen
überlegen.
In Space oder so.
Entweder Klumpen oder Flubber. Eins von beiden wird auf jeden Fall.
Flubber fände ich auch gut. Ja.
Genau. Damit wären wir auch schon tatsächlich durch mit der Folge. Ich meine, wir haben auch schon wieder eine gute Stunde auf der Uhr. Wir packen euch wie immer die Informationen zu den ganzen Sachen oder vor allem insbesondere den Link zu dieser Sammlung zu Spelljammer in unsere Instagram-Story. Wenn euch das interessiert, dieses Abenteuer oder dieses Bundle, dann bitte kauft das doch über unseren Link. Das ist ein Referral-Link. Damit unterstützt ihr uns ein bisschen, ohne dass es euch irgendwie wehtut. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Und wie gesagt, guckt es euch einfach mal an. Das Ding sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich besitze es tatsächlich immer noch nicht offline. Ich besitze es nicht offline. Ist auch schon so eine wieder Aussage. Aber ich besitze tatsächlich dieses Bundle noch nicht, aber bin auch jedes Mal wieder kurz davor, insbesondere wenn ich dieses Bundle sehe mit den, wie heißt es nicht, limitierten, heißt es limitierte?
Mhm. Die Special Edition. Da spielt ja übrigens der GIF eine große Rolle.
Das ist richtig. Guckt euch auf jeden Fall mal an, sieht wieder gigantisch gut aus. Auch schon, ich glaube nach wie vor ist hier das von Dragonlance meine Lieblingsversion. Das sieht schon bombastisch aus mit hier dem Todesritter auf der Front. Aber da gibt's eine Menge coolen Kram. Und guckt euch gerne mal an. Ich finde das Setting auch wahnsinnig spannend, insbesondere für die, die halt mit so dem klassischen Cloak and Dagger und Ferun-Setting nicht so viel anfangen können, ist das natürlich hier eine ganz andere Liga. Und dann kommen wir in der nächsten Folge zum einen zu dem dazugehörigen Abenteuer und auch dem einer kleinen Auswahl an Monstern, die euch in Space treffen können. Nämlich da gibt es, wie gesagt, ein ganzes Monster-Companion, was für Spelljammer geschrieben wurde.
Lange keine Listen mehr hier in dem Podcast gemacht. Wird mal wieder Zeit.
That's right.
Würde ich sagen. Ja. Übrigens, das Buch gibt es gerade für einen schmalen Taler bei Amazon zu kaufen. Das heißt, wer hier gerade reinhört und da zuschlagen möchte, gerne unseren Referral-Link ist auch ein schwieriges Wort nach einer Stunde Podcast. Naja,
that's right.
Ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend da einfach zuschlagen, weil es lohnt sich. Und ich glaube, so günstig wird es nicht mehr werden. Ich glaube eher, dass sowas vielleicht ausläuft. Who knows? Deswegen lieber jetzt kaufen, als gar nicht mehr.
Weise Worte.
Mann, ich wäre so ein guter Verkäufer, oder?
Wirklich, künstliche Verknappung, mega guter Trick.
Ja, durchgespielt.
Sehr, sehr gut. Und in diesem Sinne hören wir uns dann in 2 Wochen mit mehr Stories im Space wieder.
Bis dahin, ciao.
Ciao.